SRF 1. SRF 1.
Am 4. September 1963, also genau heute vor 50 Jahren, steigen 43 Bewohner vom kleinen Bauerndorf Humriken, gut gelaunt, voller Vorfreude, in Zürich in eine Caravelle. Sie wollen auf Genf eine landwirtschaftliche Versuchsanstalt anschauen. Am frühen Morgen startet das Flugzeug trotz Nebel. Die Maschine steigt in den Himmel bis 2700 Meter. Dann plötzlich eine Linkskurve, Sinkflug, immer mehr Höhe geht verloren. Und 8 Minuten nach dem Start stürzt das Flugzeug in einen Acker bei Dürrenäsch. Niemand überlebt, alle tot. Und das Bauerndorf Humriken verliert auf einen Schlag eine ganze Generation. 39 Vollwaisen sind das tragische Resultat von diesem Flugzeugabsturz. Und eine davon, Dolgi Frischknecht, heute 65, erzählt, wie sie den Unfall erlebt und psychisch überlebt hat in unserer Sendung «Treffpunkt» heute Vormittag. Am Mikrofon Tommy Scherrer.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window, I didn't know my own fate. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs fell like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night, I'd hear the blood in my veins, blackened with spring as the rain on the streets of Philadelphia. The night has fallen, I'm flying away. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faceless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia?
Da Heiri Müller und seine Band mit dem schönen Titel Philadelphia am Viertel ab 9 Uhr an dem Mittwochvormittag. Und heute, vor genau 50 Jahren, ist bei Dürrenäsch ein Caravelle von der Swissair abgestürzt. 80 Tote hat es gegeben und über die Hälfte davon sind aus dem Zürcher Bauerndorf Humlik gekommen. Man hat miteinander auf Genf fliegen, um eine landwirtschaftliche Versuchsanlage anzuschauen. Das Tragische sind aber nicht nur die Toten vom Flugzeugabsturz, sondern die Kinder von ihnen. 39 Vollwaisen hat es auf einen Schlag gegeben. Und jetzt, 50 Jahre später, habe ich gestern mit der damals 15-jährigen Olgi Schildknecht reden, wo ab dem Tag zusammen mit den drei Geschwistern ohne Eltern da gestanden ist. Wie sie denn den Unglückstag noch in Erinnerung hat, habe ich sie zuerst gefragt.
Ich kann mich eigentlich noch sehr gut erinnern. Wir haben am Morgen Schule gehabt und ich bin mit meiner Schwester mit dem Velo heimgefahren. Und dann sind wir aufgehalten worden in der Garage oben vom Herrn Ritzmann. Und er hat uns gefragt, ja, sind eure Eltern auch mitgereisen? Und wir eigentlich freudig. Ja, klar. Es war der erste Flug und wir waren gespannt. Wir haben den ganzen Morgen schon gedacht. Und dann hat er uns die Mitteilung gemacht. Das Flugzeug ist abgestürzt.
Was ist Ihnen durch den Kopf gegangen dabei denn?
Ich habe irgendwie gewusst, das stimmt. Unsere Mutter hat Angst gehabt, schon Tage voraus. Das Thema ist eigentlich ständig rund um das gegangen. Und sie hat es gespürt. Das sind so verschiedene Anzeichen gewesen, die deutet hat darauf, das bestätigt hat, wo wir auch nachher herausgefunden haben, dass sie es gespürt hat.
In den kommenden Tagen dann sind ganze Heerscharen von Journalisten in das Bauerndorf Humlike eingefallen, man kann es gar nicht anders sagen. Wie haben Sie die Zeit, die Tage nachher erlebt, im Sinn vom Dorfleben?
Da muss ich beifügen, wir haben auf einer Siedlung aussen gewohnt. Wir haben den Kontakt so nicht mit dem Dorf gehabt und wir sind nicht bedrängt worden von Journalisten.
Was ist bei Ihnen persönlich dann in den nächsten Tagen passiert?
Wir haben getrauert, in der Familie, also mit den Geschwistern zusammen, haben wir sehr stark getrauert. Wir sind auch nicht in die Schule, glaube ich, die ganze Woche nicht. Und es hat unsere Eltern haben einfach gefehlt. Überall, was wir gemacht haben, was wir besprechen wollten. Ja, das sind eigentlich schon traurige Erinnerungen.
Frau Schildknecht, wer hat sich denn um euch gekümmert, um ihre Zwillingsschwester und die beiden anderen Geschwister, in diesen Tagen, in den ersten Tagen?
Also, da haben wir sehr Glück gehabt. Meine älteste Schwester war schon beinahe verlobt gewesen. Und die Familie, die Schwiegereltern, die zukünftigen von ihr und ihren Verlobten, haben sich sehr uns angenommen. Es ist ja so, dass nach einem halben Jahr die Schwiegereltern zu uns auf den Hof gezogen sind.
Also das heisst, sie haben auffängende Arme gehabt, die sich um sie gekümmert haben. Wenn Sie jetzt zurückschauen, Sie sind heute 65, Frau Schildknecht, wären Sie damals froh gewesen, heute passiert das ja bei so einem Unglück, es kommt auch ein Care-Team, das sind ausgebildete Psychologen, Psychologinnen, auf den Platz und kümmern sich um die Leute. Wären Sie froh gewesen, wenn das damals auch schon so gewesen wäre?
Also heute sage ich natürlich ja, aber dazu mal, wir sind natürlich ganz anders aufgewachsen und anders gewesen als die heutigen Kinder. Sie können sich vorstellen, Kinder in einem Dorf aussen, die Bauernkinder, sind auch sehr gehemmt gewesen. Ich weiss nicht einmal, wie weit das mir Hilfe zugelassen hätten.
Wie haben Sie es denn verarbeitet, wenn Sie heute zurückschauen?
Vor allem mit Unterstützung der Geschwister und mit dem Dasein von den Schwiegereltern von meiner Schwester. Sie haben sich auf eine ganz gute Art verhalten, wenn ich so nachträglich zurückdenke.
Was hat Ihnen am besten da, wenn Sie sagen, Sie haben sich gut verhalten? Wie meinen Sie das?
Sie haben uns gelassen, sie haben uns ernst genommen, sie haben uns akzeptiert. Und wenn wir dann noch Fragen hatten, hat es noch gleich geheissen, könnt das mit euren Geschwistern besprechen.
Das heisst, es hat einen ganz starken Kit gegeben, noch mehr bei den sonst unter Geschwistern bei Ihnen.
Ich glaube schon. Und wenn ich an meine älteste Schwester denke, sie hat eigentlich recht viel dazu beigetragen.
Was erwartet Sie, Frau Schildknecht, vom heutigen Gedenktag?
Ich finde es schön, dass wir mal miteinander können zurückdenken. Und ich finde es auch sehr toll von der Gemeinde, dass sie das organisieren. Einerseits freue ich mich, all die Gesichter wieder zu sehen. Andererseits wird es ein Tag voller Erinnerung bleiben. Ich hoffe, dass die sich nicht wagen, zum Erzählen, zum Mitmachen nehmen, dass die dabei sind.
Olgi Schildknecht, heute 65 und dabei an der Gedenkfeier in Dürrenäsch, wo die Caravelle mit 43 Humliker Einwohnern an Bord in den Acker gestürzt ist vor 50 Jahren. Können Sie sich noch ganz schnell erinnern? Beredet ihr das untereinander, hat sie zum Beispiel gesagt, Olgi Schildknecht. Wie beurteilt das und andere Sachen, die sie gesagt hat, eine heutige Notfallpsychologin, Heidi Aeschlimann, die weiss, wie sogenannte Care-Teams arbeiten, ist zu Gast bei uns in ein paar Minuten.
Bye. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, die Erde, sie weint wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits vom Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir jeden Tag das Leben endlos spüren und uns niemals unsere Ehrlichkeit verlieren. Wenn uns gar nichts mehr zusammenhält, verlöscht vielleicht das letzte Licht der Welt. Wenn unser Glaube nicht mehr siegen kann, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn jede Hoffnung nur ein Horizont ist, den man niemals erreicht, dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt. Nur berühren. Irgendwann muss ich für immer gehen. Dann will ich sagen, diese Welt war schön. Wenn selbst ein Kind nicht mehr lacht wie ein Kind, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn wir nicht fühlen, wie kein anderer Planet, dann haben wir umsonst gelebt. Wenn eine Träne nur Wasser noch ist, dann sind wir jenseits von Eden. Wenn man für Liebe bezahlen muss, nur um einmal zärtlich zu sein, dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt. Dann haben wir umsonst gelebt.
Der Nino D'Angelo, jenseits von Eden, kurz vor der halben Zehn, das ist SRF 1 am Mittwochmorgen. Wir haben eine relativ lange Verkehrsmeldung. SRF Verkehrsinfo von 9.29 Uhr in der Westschweiz auf der A1 Richtung Genf zwischen Nyon und der Versoix-Brücke Stau. Die Unfallstelle wurde geräumt. Der Zeitverlust beträgt rund 25 Minuten und Stau oder Behinderungen auf diesen Strecken. In der Region Zürich auf dem Nordring Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Affoltern. Der Zeitverlust dort rund 10 Minuten. Dann stadteinwärts vor dem Schöneichtunnel, ebenso auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen Dietikon und Affoltern, Zeitverlust dort rund 10 Minuten. Dann auf dem Westring zwischen Urdorf Nord und dem Kubristunnel. Dann auf der A3 vor der Ausfahrt Brunau in Richtung Saalsporthalle. Zentralschweiz dort auf der A14 Richtung Luzern zwischen Buchrain und dem Rathausentunnel. Ins Berner Oberland, dort ist die Hauptstraße zwischen Oberried am Brienzersee und Niederried zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Die Umleitung ist signalisiert. In die Westschweiz, dort auf der A9 Richtung Vevey zwischen Lausanne-Bleschret und Lausanne-Venn. Im Tessin auf der A2 Richtung Gotthard zwischen Chiasso und dem San Salvatore-Tunnel. Stau, Zeitverlust dort rund 15 Minuten. Und zum Schluss der Hinweis zu den Pässen. Wegen einer Baustelle muss auf der Umbrail-Passstraße zwischen Santa Maria und der Passhöhe in beiden Richtungen bis am Freitag um 17 Uhr mit Verkehrsbehinderungen und Wartezeiten gerechnet werden. Wir reden heute in der ersten Stunde Treffpunkt vom Flugzeugabsturz, genau heute vor 50 Jahren in Dürrenäsch, wo Humlik, ein Bauerndorf, fast die Hälfte der Einwohner oder ein grosser Teil der Einwohner verloren hat, mit dem Resultat, dass ein Haufen Kinder vollweise geworden sind. Eine davon, Olgi Schildknecht, heute 65, hat vor ein paar Minuten erzählt, wie sie das erlebt hat, der Unfalltag selber, und wie sie nachher aufgenommen worden ist von fremden Leuten. Damals hat es noch kein Care-Team gehabt, Notfallpsychologen, die auf dem Platz gewesen sind. Und sie hat uns unter anderem erzählt, wir haben einfach untereinander, miteinander, die vier Geschwister, die trauert. Was sagt zu dieser Situation von damals eine Notfallpsychologin? Das als nächstes in unserer Sendung Treffpunkt. Neue Musik auf SRF 1, das ist der Eros Ramazzotti zusammen mit Nicole Scherzinger gewesen, Fino al Estasi, 9:30 ist es. Die Sendung Treffpunkt heute in dieser ersten Stunde zum 50. Jahrestag vom Flugzeugabsturz in Dürrenäsch, Kanton Aargau, wo ein Swissair Caravelle mit 43 Einwohnern vom Burendorf Humriken abgestürzt ist. Auf einen Schlag sind über 40 Kinder von Humriken ohne Vater, ohne Mutter oder ohne beide Eltern da gestanden, weit und breit. In dieser Zeit, vor 50 Jahren, kein Care-Team dafür, Heerscharen von Journalisten. Und vor ein paar Minuten hat die heute 65-jährige Olga Schildknecht erzählt, wie sie den Unfalltag erlebt haben. Und wir sind, als ich ihr zugelassen habe, so viele Fragen dabei durch den Kopf, die ich jetzt gerne der Spezialistin stellen würde. Es ist Heidi Eschlimann, die seit über 10 Jahren Erfahrung mit Care-Teams und Notfallpsychologie hat, ausgebildete Psychologin natürlich. Schönen guten Morgen, Frau Eschlimann.
Guten Morgen.
Wir haben miteinander der Olga Schildknecht zugelassen, wie die Hörerinnen und Hörer daheim. Und unter anderem hat Olga Schildknecht vorher erzählt, man habe miteinander getrauert. Also das sind die vier Geschwister, die ohne Eltern, auch ohne die Pflegeeltern, die sie da aufgenommen hat. Und man war so im Teenageralter gewesen. Was sagen Sie zu so einer Situation als Psychologin?
Ich denke, mein Eindruck von diesem Interview ist, dass die Frau Schildknecht recht gut mit dieser Situation heutzutage umgehen kann. Und möglicherweise haben zwei Sachen wesentliche Rolle gespielt. Mir ist aufgefallen, wie sie geschildert hat, dass sie sehr sachlich und ohne, dass, wie man auf Berndeutsch sagt, die Studie geschlagen worden ist, informiert worden ist, wo sie in die Schule gelaufen ist, dass das Flugzeug abgestürzt ist und dass ihre Eltern tot sind. Das ist sehr eine wichtige Voraussetzung, dass so ein schlimmes, außerordentliches Ereignis relativ gute Chancen hat, können verarbeitet zu werden.
Und das Zweite?
Und das Zweite ist die Ressourcen, wie wir dem sagen.
Das ist
in dem Fall, dass ihre älteste Schwester einen Verlobten hatte und die Schwiegereltern ebenfalls da waren und dann parat waren, die Kinder bei sich aufzunehmen, respektive die sie offenbar später sogar auf den Hof, wo sie eigentlich aufgewachsen ist, dort leben. Und damit denke ich, dass sie sehr gute Voraussetzungen gesehen, um das zu verarbeiten.
Dann haben Sie noch gesagt, Sie denken, Sie haben jetzt so zwei Gründe angeführt. Wie haben Sie sie so erlebt als Mensch? Die Stimme transportiert ja recht viel.
Ja, mein Eindruck ist ein guter Eindruck, wenn ihr so weit, dass ich das Gefühl habe, dass die Frau gut kann mit dem Trauma, was hier passiert ist, respektive mit dieser außerordentlichen Situation, dass sie die recht gut verarbeitet hat. Das ist mein Eindruck, wobei, wie gesagt, ich müsste sicher länger mit ihr reden können, um da noch mehr zu sagen.
Ja. Frau Schildknecht hat auch noch gesagt, sie wisse gar nicht, ob die Bauernkinder in dem Burendorf Humriken psychologische Hilfe dann angenommen hätten. Damals hat es noch keine Care-Teams gegeben. Erleben Sie das, Menschen, die Hilfe ablehnen?
Also erstens ist dazu ganz wichtig zu sagen, die Hilfe, die bietet man immer als Care-Team an. Aber das ist ganz wichtig, ob man die in Anspruch nimmt oder nicht. Das ist freiwillig und das muss auch freiwillig bleiben. Ich habe es selber nie erlebt, dass Hilfe ist abgelehnt worden, aber vielleicht müssen wir auch darüber reden, in was besteht eigentlich die Hilfe.
Das können wir vielleicht in einem späteren Zeitpunkt von dieser Sendung machen. Wir haben noch zwei andere Beispiele von Dörfern, die mit einer psychologisch gestressten Situation haben müssen umgehen. Wir wollen ja auch heute herausfinden, wie kann eine Dorfgemeinschaft das Dorf so Narben, so Wunder verarbeiten. Mich nimmt noch Wunder, was kann aus einem Trauma entstehen? Jetzt bei der Olga Schildknecht war es so, kein Psychologe, aber dafür Geschwister, die man Trauer hat können miteinander teilen. Wenn jetzt niemand dumm ist, wenn jemand allein ist, das hat es sicher auch gegeben. Was kann aus so einem Trauma entstehen im Verlauf von so 50 Jahren oder noch längerer Zeit?
Also die Voraussetzung, dass ein Trauma entsteht, ist ja, dass vor dieser außerordentlichen Situation schon mal eine außerordentliche Situation war. Wir wissen heute, dass zum Beispiel bei sexuellen Übergriffen, wenn die stattgefunden haben oder bekannt sind, dass dann die Gefahr von einer späteren Traumatisierung bei so einem außerordentlichen Ereignis sehr viel grösser ist, als wenn so etwas vorher nicht stattgefunden hat.
Es gibt ein Buch zu dem Unfall, zu dem Flugzeugabsturz in Dürrenäsch, geschrieben von der Lotti Wohlwend. Wir haben die Lotti Wohlwend eingeladen und wollen jetzt dann von ihr wissen, wie schwierig das eigentlich war ist mit diesen Humriker, die auf einen Schlag fast die Hälfte verloren hat von den Bewohnern mit all diesen Vollweisen, die es gegeben hat, wie schwierig das war, ins Gespräch zu kommen. Und eins ist sicher, ich weiss, es ist schwierig gewesen, man könnte auch den Satz bemühen, eine Mauer des Schweigens.
Musik. watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. That's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Talk to me when you're alone and sweet and low. When you touch me and my feelings start to show. That's the time I feel like making love. Candlelight,
ein ganzes Dorf auf einen Schlag fast ein Drittel der Bevölkerung verliert. So passiert beim Flugzeugabsturz Zürenäsch, genau heute vor 50 Jahren, an Bord von dieser Swissair-Unglücksmaschine, Bauern aus Humriken. Ja, wenn so etwas passiert, dann ist das für das ganze Dorf ein Trauma. Für die, die zu Waisen geworden sind, aber auch für alle anderen. Die Autorin Lotti Wohlwend hat sich vor ein paar Jahren entschieden, ein Buch über die Flugzeugkatastrophe zu schreiben. SOS in Dürrenäsch. Sie haben teilweise, Frau Wohlwend, eine Mauer des Schweigens angetroffen, wo sie versucht haben, mit den Hinterbliebenen, den ehemaligen Waisenkind, über das Unglück zu Humriken zu reden. Wie haben Sie denn die Mauer des Schweigens können überwinden? Das hat ja, glaube ich, recht lang gedauert.
Ja, also ich bin im Jahr 2002 das erste Mal auf Humriken gekommen. Damals mit dem Arthur Honecker. Ich habe einen Dokumentarfilm gemacht über das damals berühmteste Verdingkind und den ehemaligen Blickjournalist. Und wir sind durch das Dorf durchgelaufen. Und die Leute haben zum Teil gewunken. Sie haben ihn zum Teil auch gekannt, wie der Arthur Honecker ganz in der Nähe gelebt. Und wenn er mich einmal vorgestellt hat und gesagt, es ist eine Journalistin, sie macht einen Film über mich, dann war es gut und dann haben sie auch wissen, was macht er jetzt hier in Humriken. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja auch eine Zeit von mir. Ich habe dann darüber geschrieben, auch über den Flugzeugabsturz. Und dann habe ich gemerkt, dann ist es zugegangen. Dann sind die Leute weggegangen, sie haben aufgehört zu schwätzen. Sie haben dann den Kontakt gemieden.
Das hat damit zu tun, dass in den ersten Tagen natürlich wirklich ganze Heerscharen von Journalisten aus aller Welt, genau, auf das Humriken gekommen sind und natürlich alles haben wissen und erfahren. Und da hat das ganze Dorf quasi, wie sagt man, eine Pressesperre verhängt, damit man sich da ein bisschen schützen kann gegen die Journalisten. Und die Mauer, die ist eigentlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie gekommen sind, die haben sie eben immer noch angetroffen, wie ein Deckel, der auf einem Topf ist.
Ganz genau.
Und sie haben dann angefangen, vom einen zum anderen zu gehen, oder?
Ja, es ist ja so, nach dem Unglück, die Leute sind so überfordert gewesen und insgesamt sind etwa 4000 Journalisten auf dem Platz umgestiftet. Ja. Das muss man sich vorstellen. Und das ist ganz ein kleines Dorf gewesen. Und was auch weg war, das ist die Bevölkerungsschicht, die eigentlich Macht hatte. Also die ganze Behörde ist weg gewesen, die Eltern sind weg gewesen. Es sind nur noch 10 Jahre rum gewesen und die Kinder.
Also ein Dorf, das fast führungslos dagestanden ist.
Absolut.
Weil so viele in diesem Flugzeug eben umgekommen sind.
Ja, genau.
Bleiben wir aber noch bei Ihrem Buch, bleiben wir noch beim Versuch, die Menschen, die ehemaligen Waisen, zum Reden zu bringen. Hat es auch solche gegeben, die gar nicht haben wollen, darüber schwätzen?
Absolut. Also viele haben dann zum Teil angefangen zu schwätzen, aber ich durfte den Blog nicht führen. Die Kamera ist gar nicht mehr gegangen, eine Weile lang. Und dann hat es wieder Leute gegeben, die haben vielleicht nach Wochen oder Monaten vielleicht dann einmal ein bisschen geschwätzt. Andere haben gesagt, ich erzähle, aber nicht mit meinem Namen. Und es sind eher wenig gewesen, die mit der Zeit gesagt haben, doch, wir machen es.
Sie haben die Situation ganz anders erlebt, wenn man Humriken nimmt, dort, wo die Menschen zu Vollweisen geworden sind, oder Dürrenäsch, wo das Flugzeug selber abgestürzt sind. Am einen Ort, Dürrenäsch, sind sie sehr willkommen gewesen und zu Humriken, glaube ich, nie, die ganze Zeit nicht.
Nein, also ganz am Anfang, muss ich sagen, ist es so gewesen, dass sich die Gemeindebehörden dann einmal zusammengeschlossen haben und geschaut haben, was machen wir jetzt mit dieser Frau Wohlwend, die jetzt hier unterwegs ist, wie gehen wir um? Reden wir, bieten wir Hand. Und die Gemeinden haben dann miteinander gesagt, wir bieten keine Hand, aber wir machen auch die Türen nicht zu. Sie soll einfach kommen und mal schauen, was sie antrifft und wie weit sie kommt. Und wo das mal klar war, dann hat die Türen sehr schnell aufgemacht.
Das war notabene nicht unmittelbar nach dem Unfall gewesen, über das, was wir jetzt reden, sondern fast 50 Jahre später, 45 Jahre später ungefähr. Was ist Ihnen geblieben von diesen Begegnungen?
Ja, das ist ein riesiges Spektrum, also alles. Also es hat Leute gegeben, die dann auch geschimpft haben mit mir, die sehr berührt waren. Es hat sehr viele Tränen gegeben, hüben wie drüben, also in Dürrenäsch wie in Humriken. Es hat auch Leute gegeben, die gesagt haben, jetzt habe ich das allererste Mal überhaupt geschwätzt. Und was mir sehr eindrücklich geblieben ist, es hat Leute gegeben, das war aber vor allem in Dürrenäsch, die im Gespräch gesagt haben, sie, jetzt fange ich etwas an zu erzählen, wo ich gar nicht weiss, dass ich das noch weiss. Und die sind in Schwätzen gekommen und haben dann Erinnerungen hineingebracht, wo sie selber nachher da gehockt sind und gesagt, das habe ich erlebt. Ich habe es nicht mehr gewusst.
Wo ganz schnell unsere Notfallpsychologin und Spezialistin da mit einbezieht, Heidi Aeschlimann, wie wichtig ist es im Verarbeitungsprozess, was jetzt Frau Wohlwend erzählt hat, dass jemand im Interview mit ihr das allererste Mal darüber geredet hat, 45 Jahre später?
Sehr wichtig. Ich denke, dass nicht zuletzt auch die Türen noch mit der Zeit aufgegangen sind bei euch, Frau Wohlwend. dass ihr gesagt habt, die Absicht gehabt, ein Buch zu schreiben, das bedeutet auch eine Wertschätzung. Und wo die Leute können Vertrauen fassen konnten, ist es auch Mengen auch möglich geworden, darüber zu reden. Und wir kommen ja dann noch drauf, aber es ist ganz wichtig, dass die Leute, die Außerordentliches erleben, sich eine ganze Geschichte zu diesem Geschehen machen können. Das muss überhaupt nicht objektiv sein, aber für sich muss es eine abgeschlossene Geschichte sein.
Und eine wertvolle Sache, wenn man eben darüber reden kann. Merci vielmals, Lotti Wohlwend, die das Buch geschrieben hat, SOS in Dürrenäsch. Man findet das und Angaben dazu bei uns auf dem Internet, srf1.ch. Gehen Sie schauen, wir haben einen Doc-Film dort bereitgestellt und andere Bilder rund um die Gedenkwiese, die heute dort stattfindet. Nach der Szene, wenn man vom Gemeindepräsidenten, man wechselt quasi den Ort des Geschehens, vom Walliser Grenzdorf Gondo, wissen, wir wollen von ihm wissen, wie sich sein Dorf seit dem Hochwasserunglück im Jahr 2000 mit 13 Toten und 10 zerstörten Häusern, wie sich das Dorf verändert hat, ja, wie es um die Dorfgemeinschaft steht, das nach der Szene.
Ich weiss noch gut, wie sie mir haben gesagt, dass einer wie ich ging auf die Schnur gefallen. Mit so einem Denken, da kommen wir nicht weit. Wir werden es noch sehen, es kommt die Zeit. Ich weiss noch gut, wie es weh hat, und wie ich fast aufgegeben habe. In meinem Zimmer für mich ganz allein hab gebetet, Gott, nimm mich wieder heim. Sie haben alles probiert, für mir zu lachen zu nehmen. Sie haben alles versucht, mir den Rest zu geben. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Aber aufgeben habe ich nie. Das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Ich weiss noch gut, wie sie mir haben gesagt, dass einer wenig schnell untergeht. Und ich werde versaufen im Laufe der Zeit. Ich werde es noch sehen, es kommt so weit. Aber nur ein toter Fisch schwimmt mit dem Strom. Und nur von einem toten Vogel hörst du keinen Ton. Und nur wer lebt, kann wissen, wie es ist, wenn mal ein König und mal ein Bettler bist. Sie haben alles probiert, für mir zu lachen zu nehmen. Sie haben alles versucht, mir den Rest zu geben. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Aber aufgeben habe ich nie. Und das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Raufgeben habe ich nie. Und das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Raufgeben habe ich nie. Das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Hat manchmal wollen fliehen, hat manchmal wollen gehen. Raufgeben habe ich nie. Das, was ich einstecken kann, musst du zuerst können schlagen. Play.
Tony and me. So silvery, Tony and me. How lucky are we?
Das ist Toni Vescoli zusammen mit dem Agi Meyers. Der Agi und ich, das ist
SRF 1.
Willkommen zu der Sendung Treffpunkt. Wir fragen heute, wie geht es einer Dorfgemeinschaft, die eine Katastrophe erlebt? Was ist stärker, das Unglück oder das gemeinsame Durchstehen? Und im Jahr 2000, Sie erinnern sich, hat eine Schlammlawine das Walliser Grenzdorf Gondo innerhalb 10 Sekunden verwüstet. Und unmittelbar nach dieser Schlammlawine hat der Gemeindepräsident Roland Scaratti im Lokalradio RRO sehr verzweifelt getönt.
Wir sitzen hier von einem Umurgang. Ist alles verrutscht. 10 Häuser sind weg mit Litri. Wir wissen noch nicht, wie viel. Wir müssen hier Helikopter haben von Italien oder von irgendwo. Wir müssen hier die Leute wegbringen. Die Leute müssen da weg.
13 Tote hat es damals und der damalige und heutige Gemeindepräsident Roland Scaratti, den Sie gerade gehört haben, hat 2 Brüder verloren. Er erzählt, wie sein Dorf die Katastrophe bewältigt hat, 13 Jahre nach dem Unglück, am Mikrofon Tommy Scherrer.
Every day coming by with the sunshine in your eyes. Every day at the same time, but I never even tried to tell you that I love you. It's just coffee, milk and sugar. Tick tock, 8:30 again. Hey, hey, how are you today? Bye bye, and I'll see you tomorrow. Tick tock, goes the clock again. Hey, hey, every day the same. Bye bye, by the way, I love you. I can hardly speak. He's right in front of me. Other girls could maybe flirt or something, but not a girl like me. Tick tock, 8:30 again. Hey, hey, how are you today?
Sendung Treffpunkt, heute Mittwochvormittag, wo wir herausfinden, wie kann ein Dorf, wo ein Unglück, ein Unfall, eine Katastrophe passiert ist, wie kann ein ganzes Dorf, eine Gemeinschaft so etwas verwinden, psychisch überleben. Was macht das mit einem Dorf? Und wir haben in der ersten Stunde von Dürrenäsch geredet, dem Absturz vor 50 Jahren, von einer Karavelle, wo ja ein Drittel vom Dorf Humlicken drin gesessen ist und gestorben ist. Es hat dann Waisen gegeben. Und in den anderen Minuten, die wir jetzt noch haben, bis am 11 Uhr, möchten wir einerseits über Gondor reden, Schlammlawinen, und dann noch über Marmorera. Dort ist ein Dorf verschwunden wegen einem Stausee. Und vor 13 Jahren ist das Unglück passiert in Gondo, eine Schlammlawine. Und unmittelbar nach dieser Schlammlawine hat der damalige Gemeindepräsident und heutige Gemeindepräsident Roland Squaratti im Lokalradio RRO einen verzweifelten Aufruf gemacht.
Wir sitzen hier von einem Umurgang. Ist alles verrutscht. 10 Häuser sind weg. Mit Leitern. Wir wissen noch nicht, wie viel. Wir müssen hier Helikopter her von Italien oder von irgendwas. Wir müssen hier die Leute wegbringen. Die Leute müssen da weg.
Der Gemeindepräsident Roland Squaratti, damals verzweifelt gewesen, eine Schlammlawine hat innerhalb 10 Sekunden 10 Häuser vom Walliser Grenzdorf Gondo zerstört, 13 Tote hat es gegeben. Und auch der damalige Gemeindepräsident Roland Squaratti hat 2 Brüder verloren. Guten Morgen, Herr Squaratti.
Guten Morgen.
Ist nicht ganz einfach, nehme ich an, jetzt das nochmal so zu hören, wie Sie vor 13 Jahren den Aufruf gemacht haben im Lokalradio und nach dem Helikopter verlangt haben. Wie lange ist es gegangen, bis die Helikopter gekommen sind?
Das ist eigentlich sehr schnell gegangen. Das Ereignis ist am Samstagmorgen um 10:45 passiert. Und zuerst haben wir mit den Leuten, die auf dem Dorfplatz am Tag waren, sind wir in den Zivilschutzsaal gemessen. Ich war selber noch im Feuerwehreinsatz. Und nachher bin ich auf dem Platz. Und dann hat mir RRO angeleitet, weil wir mit denen schon am Vortag Kontakt hatten. Das war vielleicht so 10:45 gewesen. Und die ersten Helikopter sind nachher im 12:30 in Gondo angekommen. Also knappe Stunde später. Und vor allem, was für uns wichtig war, das hat so geregnet und da war Nebel drin. Wir haben dann gesagt, da kommt gar kein Mensch, es ist gar nicht möglich, dass man heute auf Gondo mag. Nebel drin, die Gondoschlucht eng. Und wir waren sehr überrascht, wie schnell das die Hilfe stark war.
Und zum Glück ist das so passiert. Eine Schlammlawine, die stärker war, weder der Schutzdamm, die ganze Schweiz. Wir erinnern uns, hat Mitglieder, Glückskette hat gesammelt. Und heute, zum Glück, steht das Dorf wieder. Wir wollen ja heute auch darüber reden, vor allem, wie ein Dorf mit solchen Narben, mit solchen Unfällen umgeht. Würden Sie die Dorfgemeinschaft heute immer noch wie eine Familie beschreiben?
Also das ist sicher heute auch noch so. Wir haben damals 161 Einwohner gehabt. Jetzt hat sich so bei 90 bis 100 Einwohner stabilisiert. Jeder kennt jeden. Man hilft einander, was man kann und mag. Und wenn wir alles im Dorf haben, ist der Gondo-Event, das Rennen im Sommer, das Läuferrennen oder im Risottofest bei Fasnacht, ist die ganze Dorfbevölkerung, die hilft, die mitmacht. Und was vielleicht ein bisschen geändert hat in den letzten Jahren durch die bilateralen Verträge, wir haben eine gewisse Zuwanderung von Italien her gehabt. Also es gibt auch Leute, die von Italien auf Gondo der Stier und Wohnsitz genommen haben jetzt. Und vielleicht könnte man es jetzt auch so, wie eine gewisse Stockwerkeigentümergemeinschaft bezeichnen, wo man doch zusammen gewisse Sachen miteinander macht, wo aber doch jeder seinen eigenen Anteil hat und sich zurückziehen kann, wenn er will.
Es hat ja den Wiederaufbauprozess, den er neu bauen musste, 10 Häuser sind zerstört, auch schwierige Momente gegeben, Herr Squaratti. Sie sind nicht alle bereit gewesen, ihre Bodenfläche zum Beispiel für Neubauten zu geben. Wie haben Sie sich da trotzdem können einigen?
Also der grösste Teil, mit denen ist man zusammengekommen, hat das Gemeinschaftsprojekt dargelegt. Und das hat eine Parzellenzusammenlegung gebraucht, wo die Gemeinde den Boden hat abgekauft. Der grösste Teil hat verkauft und eine Parzelle ist nicht bereit zu verkaufen. Das haben wir damals so verstanden. Die haben alles verloren, was sie hatten. Dann ist nur noch die paar Quadratmeter Boden geblieben. Und mit denen haben wir uns auch einig, dass wir einen Baurechtsvertrag gemacht haben, dass sie formell nach wie vor Eigentümer von der Parzelle sind. Aber dass wir für das Wiederaufbauprojekt zu realisieren, aus Baurecht haben abgekauft, indem sie das Gesamtprojekt gleich realisieren
können. Also, ihr habt da saubere Lösung gefunden und das Gesamtprojekt können realisieren. Jetzt weiss ich, dass fast täglich Besuchergruppen kommen, wegen dem Unglück vor 13 Jahren. Stört das die Dorfgemeinschaft?
Nein, absolut nicht. Also, eher das Gegenteil. Die Leute haben Freude, wenn jemand kommt. Wenn wir jemanden im Dorf finden, der Einheimische, der das damals erlebt hat und jemand aus der Ostschweiz, wie wir sagen, kommt auf Konto. Und der fragt etwas, die sind alle gerne bereit zu erklären, wo ist losgegangen, was ist passiert. Und ich glaube, wir sind aus der Schweiz auch schuldig, wir haben grosse Solidarität gehabt, damals, wo wir Ischen geholfen haben. Und bei uns ist jeder herzlich willkommen, es bringt Leben ins Dorf. Und ich sehe es immer als und Bereicherung statt etwas anderes.
Hilft das zu verarbeiten?
Das hilft auch zu verarbeiten. Also vor allem, wenn man zigmal so erzählen kann, wie es passiert ist. Ich bin der Meinung, das ist ein Verarbeitungsprozess, der psychisch hilft, wo man besser damit nachher fertig wird.
Wie wichtig ist für die Dorfgemeinschaft die Gedenkfeier, die es gibt?
Die ist sehr wichtig. Also jetzt, letztes Jahr haben wir schon 12 Jahre gehabt, hier ist 13 Jahre. Es kommen immer sehr viel an die Gedenkfeier. Die ist an dem Tag, was das Ereignis war, um die Zeit, was passiert ist. Es kommen Leute von Gontas, aus dem ganzen Dorf, aber auch bekannte Freunde und Verwandte von Leuten, die damals verunglückt sind.
Roland Squaratti, ihr habt ja jetzt neu gebaut, habt auch neue Sicherungsdämpfe gemacht, stärkere, höhere. Wie sieht es aus im Dorfleben um die Angst vor einem neuen Unglück? Weil Klimawandel kennen wir alle und es wird sicher nicht weniger mit einer höheren Wahrscheinlichkeit.
Also in dem Sinne haben die Leute keine Angst mehr. In der Anfangsphase, in den ersten 1, 2, 3 Jahren, ist die Angst ganz klar da gewesen. Wenn es geregnet hat, hat man immer gedacht, oh, jetzt hat es schon so lange geregnet. In der Zwischenzeit hat man die Sicherungsmaßnahmen alle gemacht, am Fels und im Hang. Es hat schon 1 oder 2 Mal mehr geregnet, was damals von das Ereignis ist getroffen. Und man hat gesehen, dass die Sicherungsmaßnahmen wirken und dann ist jetzt Vertrauen zurückgekommen. Aber wir leben in Bergen, hinter Gondel ist ein überhängender Fels. Und das ist ganz klar, das ist eine hundertprozentige Sicherheit, gibt es nicht, aber das Menschen möglich, was man machen kann, was man macht.
Roland Squaratti, danke herzlich, dass Sie uns das Interview gegeben haben und einen Gruß ins Dorf von uns.
Besten Dank und hier auch einen Gruß an die ganze Schweiz zurück und nochmal merci vielmals für die tolle Unterstützung, die wir damals erfahren haben aus der ganzen Schweiz.
Das ist angekommen. Also, einen schönen Tag. Merci vielmals. Roland merci vielmals. Squaratti, der heutige Gemeindepräsident von Gondo, dem Grenzdorf, der vor 13 Jahren von einer Schlammwüste, von einer Schlammlawine verwüstet worden ist. Von Care-Teams haben Sie schon viel gehört, haben Sie schon viel gelesen, aber wie schafft man als Notfallpsychologe in den ersten Minuten und Stunden, wenn man so wie in Gondo verzweifelte, verängstigte Menschen antrifft, die gerade ihre Liebe verloren haben, wegen einer Schlammlawine zum Beispiel? Wie schafft man das? Sie erfahren es gerade als Nächstes.
À l'escalier C, bloc 21. J'habite un très chouette appartement que mon père, si tout marche bien, aura payé en moins de 20 ans. On a le confort au maximum, un ascenseur et une salle de bain. On a la télé, le téléphone et la vue sur Paris au lointain. Le dimanche, ma mère fait du rangement pendant que mon père à la télé regarde les sports religieusement. Et moi j'en profite pour m'en aller. Je m'en vais dimanche à Orly sur l'aéroport. On voit s'envoler des avions pour tous les pays tout l'après-midi. Y a de quoi rêver. Je me sens des fourmis dans les idées quand je rentre chez moi, la nuit tombée. À 7h05 tous les matins, Nicole et moi, on prend le métro. Comme on dort encore, on ne se dit rien et chacun s'en va vers ses travaux. Quand le soir je retrouve mon lit, j'entends les Boeing chanter là-haut. Je les aime, mes oiseaux de nuit, et j'irai les retrouver bientôt. Oui, j'irai dimanche à Orly sur l'aéroport, on voit s'envoler des avions pour tous les pays, pour toute une vie. Il y a de quoi rêver. Un jour, de là-haut, le bloc 21 ne sera plus qu'un tout, tout petit point.
Johnny!
Huey Lewis and the News. Es ist 23 Minuten ab der 10. Heute. Vor 50 Jahren hat es ein tragisches Flugzeugunglück gegeben. In Dürrenäsch ist eine Caravelle abgestürzt an Bord. Über ein Drittel von den Einwohnern vom Bauerndorf Huemliken. Über das haben wir in der ersten Stunde geredet. Wir wollen herausfinden im Verlauf dieser Treffpunkt-Sendung, wie geht das Dorf mit einer Katastrophe um? Wie kann man das verarbeiten? Wir haben vor ein paar Minuten den Gemeindepräsident vom Grenzdorf Gondo gehört. Das Grenzdorf ist vor 13 Jahren von einer Schlammweile verwüstet worden. 10 Häuser hat es weggedruckt, 13 Tote hat es gegeben. Und der Präsident hat erzählt, er hat einen Aufruf gemacht im Lokalradio und eine Stunde später sind dann die Helikopter gekommen und relativ gleich dann auch das Care-Team. Und wir wollen jetzt in den nächsten paar Minuten herausfinden, wie schafft denn so ein Care-Team eigentlich genau? Bei uns die Heidi Aeschlimann, die diese Erfahrung hat seit über 10 Jahren. Wir haben es gehört, Frau Aeschlimann, Gondo, 13 Tote, 10 Häuser weg. Was macht so ein Care-Team, wenn es als erstes eingeflogen wird?
Vielleicht muss ich zuerst noch sagen, doch wird nicht nur ein Care-Team eingeflogen, sondern sobald so ein Grossschadenereignis, wie wir dem sagen, passiert, sind ganz viele Leute involviert. Es ist die Feuerwehr, es ist die Polizei, es ist die Sanität, es ist das Care-Team, es sind Medien, es sind Helikopter, also für nur ein paar jetzt aufzuzählen, ihr seht, es wird sofort sehr komplex und da braucht es eine gute Einsatzleitung. Also das Care-Team ist dann ein kleiner Teil. Und was machen wir Notfallpsychologen und Caregiver vor Ort? Damit wir überhaupt gerufen werden, da muss ein außerordentliches Ereignis passiert sein und das verursacht das erste Mal eine grosse Verunsicherung.
Ja, es gibt Leute, oder, die verzweifelt sind, die genau. Vielleicht rumrennen, die nicht wissen, wie, die unter Schock stehen.
Genau, die Leute fühlen sich ohnmächtig, überfordert und darum ist das Erste Sicherheit herstellen. Das ist wie das Erste.
Wie macht man das?
Das macht man ganz konkret, zum Beispiel, dass man den Leuten zu trinken gibt, man gibt ihnen zu essen, man bietet ihnen Schutz. Wir haben gehört, in Gondo hat es geregnet wie verrückt. Wir haben gehört, dass sie effektiv den Boden unter den Füßen verloren haben, also Verunsicherung total. Da tut man ganz handfeste Hilfe zuerst bieten.
Und da wird klar, wenn Sie mir das jetzt erzählen oder unseren Hörern erzählen, da braucht es einen Ort, wo man die Leute herführen kann. Man baut vielleicht ein Zelt auf oder wählt...
Oder man geht einfach an einen geschützten Ort her. Also da muss man auch ein bisschen improvisieren. Das wird von den Notfallpsychologen verlangt, dass sie in der Lage sind, auf die Situation zu reagieren.
Wie wichtig ist, dass man redet mit diesen Leuten? Oder versucht man herauszufinden, was braucht jetzt der? Sie haben Essen, Trinken gesagt, aber vielleicht ist es auch ein Umarmung oder die richtigen Worte. Wie findet man das raus?
Einerseits ist das so, dass jetzt, wenn wir bei Gondo bleiben, oder, weil das ein Grossschadenereignis ist, da stelle ich mir vor, dass man heute würde wie schauen, dass man die Leute mal wie zusammennimmt. Oder die, die möglichst das Gleiche erlebt haben, dass man die zusammennimmt und dass man dann klar macht, ihr seid jetzt in Sicherheit. Das ist eben etwas sehr Wichtiges. Das Zweite ist, dass man sie nachher auch aufklärt über das, was passiert ist, dass man so viele Informationen gibt wie möglich.
Also nicht schonen, sondern wirklich konfrontieren.
Ja. Ganz klare Informationen geben, nicht um die Studie zu schlagen. Und zur Aufklärung gehört nachher auch, oder die Aufklärung ist darum so wichtig, dass sich die Leute auch eine ganze Geschichte zu dem, was sie erlebt haben, machen. Es ist sehr wichtig, dass die Leute für sich wie ein Bild haben, was habe ich erlebt, was ist passiert. Und nachdem sie möglichst viele Informationen haben, geht es auch darum, sie darüber aufzuklären, sie haben etwas Außerordentliches erlebt, das gibt auch außerordentliche Reaktionen, wie zum Beispiel Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen. Sie werden in den ersten 4 bis 6 Wochen möglicherweise das Ereignis immer wieder träumen.
Man sagt ihnen, dass das passieren wird in den nächsten Wochen.
Genau, dass das passieren kann und dass das dann normal ist. Mhm. Und etwas, was zum Beispiel sehr wichtig ist, dass man ihnen auch sagt, ihr habt unter Umständen auch so außerordentliche Reaktionen, dass ihr euren Schlüsselbund im Tiefkühler findet. was ihr sonst nie würdet machen. Das ist eine normale Reaktion. Es kann sein, dass ihr in dieser ersten Zeit, in den ersten 4 bis 6 Wochen, Sachen macht, die ihr sonst nicht würdet machen. Das ist in dieser Zeit aber normal.
Das ist ja bereits gegen Führer geschaut, oder? Wann wird so ein Notfallteam, so ein Care-Team wieder abgezogen? Wer entscheidet das? Was ist da ein möglicher Punkt?
Also, sobald es nichts mehr zu tun gibt, kurz gesagt.
Heisst das, sobald niemand mehr ausflippt oder niemand mehr irgendwie so sich darstellt, dass man das Gefühl hat, oh, der kann nicht allein weiter?
Also ich glaube, man muss unterscheiden zwischen einer aktuellen Betreuung, oder, und nachher einer weiterführenden Betreuung. Mhm. Es wird sicher so sein, wenn das Care-Team eben nach einer gewissen Zeit abgezogen wird, dass dann eine Telefonnummer zurückbleibt, eine Ansprechperson ist, die im Bedarfsfall auch immer wieder da ist und um Hilfe kann angegangen werden. Und selbstverständlich, wenn nach 4 bis 6 Wochen noch immer Schäden rum sind, also die Leute das nicht haben können verarbeiten auf eine befriedigende Art und Weise, dann braucht es nachher auch eine psychotherapeutische Begleitung.
Sie merken, das ist eine unglaublich schwierige, aber auch wichtige Aufgabe, die so ein Care-Team leistet, wenn so etwas passiert wie in Gonda vor 13 Jahren, wo eine Schlammlawine wirklich das halbe Dorf verwüstet hat mit 13 Toten. Wir haben ja heute in der Sendung Treffpunkt darüber, wie so eine Dorfgemeinschaft so etwas verkraftet. Man hat noch ein drittes Beispiel von einer Dorfgemeinschaft, die ein Ereignis hat müssen verkraften. Es ist kein Unfall, es ist keine Naturkatastrophe. Nein, es ist ein Dorf, das wegen einem Stausee geflutet worden ist. Marmorera zwischen Bivio und Savonin. Und was dort genau passiert ist in den frühen 50er Jahren, das erfahren Sie als nächstes. Das ist der Mittwochvormittag. Wir schauen uns schnell die Verkehrssituation an. SRF-Verkehrsinfo von 10.33 Uhr. In der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen Diekten und dem Oberburgtunnel stockender Verkehr wegen einer Baustelle, dann ins Berner Oberland. Dort ist die Hauptstraße zwischen Oberried am Brienzersee und Niederried zurzeit in beiden Richtungen wegen eines Unfalls gesperrt. Die Umleitung ist signalisiert. Und Westschweiz, dort auf der A9 Richtung Martigny zwischen Vevey und Villeneuve stockender Verkehr wegen Bauarbeiten im Glion-Tunnel.
Agiva tu fratei, tu stia abbastanza bei, vun leva gran, e vun qui se finin. Quan jevamo scola, e che van namorosa, tu stu la stessa cosa. Dopo un po' da anni, che il grande alla sposata, gla fregata, a che il finin. Agadai al suo nome, e tu che il che va e poi. Per un colpetto è mor, e per un colpetto è mor. E dopo un po' da mese incontri il fratellin con una sciarpa che tocca a terra. Alma di bel tranquil, ha ha! Ale che la dal me poro fratel. Passa un po' da tempo e il vedi con si maion che il gariva fin giù ai colon. Alma dispel tranquil, ha ha! Ale che il dal me poro fratel. Passa un po' da lì e il gira con sciana donna, l'amorosa che il che va a scuola. Alma di spel tranquil, ah ah, ale che la dal me poro fratel. Dopo un po' da anni che gli va insieme, tu ci domanda, perché te la sposa mia? Lui bel tranquil al risponde, no! La gaggia al menù, la gaggia al menù. E adesso è coppia fissa e stava sempre un gran ben. Lui con si la sciarpa, lui con si il maion, lui con si la donna dal fratello. E con un altro e tu con Alstesnom.
Der Marco Zappa, das ist der Sendung Treffpunkt heute dem Mittwochvormittag, wo wir uns fragen, wie verarbeitet das Dorf eine Katastrophe, ein Unglück. Wir haben über Gondo geredet, Schlammlawine vor 13 Jahren, die das Dorf verwüstet hat. Wir haben auch über Dürrenäsch und Humliken geredet. Das ist genau heute vor 50 Jahren passiert. Eine Maschine ist abgestürzt mit einem Haufen Humliker an Bord, wo alle gestorben sind und Waisen hinterlassen haben. Und jetzt haben wir ein drittes Beispiel. Sie kennen den Marmorera-Stausee in Graubünden, oder? Der liegt zwischen Bivio und Savonin. Nicht alle wissen, dass dort, wo heute Wasser ist, früher, bis in die 50er Jahre, ein Dorf gestanden ist. Menschen gelebt haben. Ein Dorf, das sich Ende 40er Jahre verkauft hat. Ich kann es nicht anders sagen. Da ist nämlich eines Tages ein Zürcher mit einem Koffer voller Geld und einer Idee auftaucht. Bei mir jetzt der Inlandredakteur, der Rolli Wermelinger. Sie haben, Rolli Wermelinger, die Geschichte für das Radio SRF aufgearbeitet diesen Sommer. Was ist denn das für ein Typ, der Zürcher mit dem Geldkoffer?
Das war ein Zürcher Unterhändler für ein Kraftwerkprojekt. Und das Ganze klingt ja so ein bisschen wie eine Räubergeschichte. Mhm. Und ist aber wirklich so passiert, wie man sich vorstellen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hat mehr Strom gebraucht. Die Stadt Zürich hat viel mehr Strom gebraucht. Man ist ausgeschwärmt in die Bündner Alpentäler, wo es Wasser hatte und hat die wollen fluten. Und hat aber überall eins aufs Dach bekommen. Man war im Rheinwald gewesen. Und weiter unten, unterhalb von, am Julierpass, überall haben die Einheimischen nichts wollen wissen. Obwohl, man ist dort mausarm gewesen. Es hätte Geld gegeben. Man hat es davon gejagt. Dann hat Zürich gesagt, jetzt müssen wir die Strategie ändern. Und dann ist eben der Dr. Pfister, der sogenannte Dr. Pfister, ist dann ins Spiel gekommen. Das war eben der Unterhändler gewesen, der dann für die Stadt verhandelt hat für die Kraftwerkbauer. Und er hat gesagt, jetzt müssen wir das Marmorera machen, wir setzen so, dass wir eben einzeln mit den Hausbesitzern und Landbesitzern verhandeln. Hat dann denen gesagt, du kommst Geld über, wir geben dir einen neuen Hof im Unterland, aber du darfst es niemandem sagen, es gilt nur für dich und nur, wenn dann auch eine Mehrheit standkommt. Und so hat es geklappt. Und interessant ist noch, es ist überliefert, dass die Einzigen, die wirklich voll dagegen waren, sind die Frauen gewesen, aber die haben kein Stimmrecht gehabt.
Damals eben noch. Konkret noch schnell, was hat man denn denen angeboten neben dem Geld? Also, Sie haben da erwähnt, Umsiedlung, Aussiedlung, was ist das genau gewesen?
Geld, viel Geld, und dann hat man aber im Toggenburg, im Zürich, Oberland, im Kanton, im Thurgau ist es, glaube ich, vor allem noch gewesen, Thurgauer Dörfli, die klassischen Bauerdörfli im Unterland. Dort hat man Höfe besorgt, wo man auf dem Markt können kaufen und gesagt, ihr könnt dort angehen. Man muss sich natürlich vorstellen, dass es eine rechte Entwurzelung war für die Leute. Die meisten haben nur Romanisch können und sind noch nie dort unten gewesen.
Mhm. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Man hat es verkauft, der Deal ist zustande gekommen, aber es haben nicht alle Freude gehabt. Wo sie den Sommer dort oben gewesen sind, haben sie den heutigen 89-jährigen Serafin Luzio getroffen. Der hat das noch erlebt und der hat Folgendes gesagt zu dieser Abwanderung.
Nachher haben sich die Leute gefragt, wieso gehen die daheim wieder weg? Es sind doch das Männer gewesen, die an der Grenze gewesen sind. Ich ja auch nicht. Und mein Vater, da hat man gedacht, wir haben doch die Schweiz verteidigen. Da haben wir das Gefühl, können wir auch die Heimat verteidigen. Das muss nicht unbedingt unter Wasser gehen.
Sie haben ja länger geredet mit dem Serafin Luzio. Was ist das für ein Typ? Wie ist Ihnen der vorgekommen?
Also, es ist ja eigentlich der letzte Überlebende, der das alte Marmorera noch kennt hat, dort gelebt hat. 89, grosser, kräftiger Mann, hellblaue Augen. Und so als Typ, man merkt ihn sehr schnell, wenn man mit ihm redet. Er ist zwar ein alter Mann, aber ist noch sehr viel Kampflust um. Und wenn man die Geschichte kennt, dann ist es irgendwie ein bisschen klar, warum. Er sagt zwar schnell einmal, es ist alles überwunden. Er sagt immer, all die Tränen, das liegt da unten im See, das ist begraben, das ist lang für bei. Aber es wird dann aber gleich schnell klar, dass eben noch die Wehmut noch rum ist. Und auch viel Ärger über das unmoralische Angebot von damals, aber auch über sich selber und über Marmorera, wo das unmoralische Angebot eben auch angenommen hat. Mhm. Er selber ist ja dann in Zürich aufgewachsen. Die jetzt ist auch Familie, die weg ist. Und er ist als junger Mann wieder zurückgekommen. Ist Gemeindepräsident auch zu Marmorera gewesen. Zivilstandsbeamter gewesen. Und das ist noch lustig, er hat auch als Elektriker in dem Kraftwerk geschafft. Also, es ist nicht nur Hass auf alles, was aus Zürich kommt bei ihm zurück.
Aber eben heute 89 und Sie haben es schon angedeutet, er bedauert es, dass es so gekommen ist, obwohl er eben auch damals zu den Abwanderern gehört hat.
Es ist passiert und mit Freude und Leid ist da durch den See begraben worden.
So ist es, der Deckel vom Wasser ist drüber. Wie ist denn das Dorfleben heute, Roland Wermelinger, in Marmorera?
Nicht mehr so aktiv. Also vom Dorfleben kann man nicht mehr wirklich reden. Es hat noch etwa 40 Leute dort. Kaum mehr Familie, ältere Leute vor allem, zum Teil auch Ferienwohnungen, Schule schon lange zu. Kein Vereinsleben eigentlich. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist auch ein Strukturproblem, das andere Bergdörfer auch haben. Aber es ist dann schon auch, wenn man mit Leuten dort redet, es ist dann damals ein Graben durchs Dorf eben auch gegangen, weil die einen, die haben sich arrangiert mit Zürich, die sind eben ins Unterland gegangen, die einen haben unterhalb von der Staumauer, das sind die, die einig sind mit Zürich, haben neu gebaut, und die Widerspenstigen, die es auch gegeben haben, die haben über dem See haben die ein neues Dorf gebaut. Noch heute kann man das sehen, wenn man dort vorbeifährt, das unterste Haus, da steht gross La Resistenza drauf. Und zu denen hat eben auch der Serafin Luzio gehört. Und immerhin, man profitiert, also die dort wohnen, man profitiert natürlich auch von sehr tiefen Steuern und von ganz billigem Strom. Das ist auch noch der Deal.
Aber über den Stausee, den Marmorera Stausee, hat die Dorfgemeinschaft eigentlich zerschlagen. Und am Schluss, weiss ich, hat er Ihnen noch die Schwalbengeschichte erzählt, die sich am letzten Tag von dem Dorf Marmorera ereignet hat.
Und das war ein Schrei gewesen, dann von diesen Schwalben. Den ganzen Tag sind die rumgeflogen und geschrien und geschrien. Seitdem neu marmorieren, wir haben nie mehr eine Schwalbe gesehen. Das ist sicher der Fluch, der drauf ist.
Oh, I could hide neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring.
it rings and I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it stings. Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? You once thought of me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without dollar one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen?
wenn ein Dorf seine Narben trägt und wie man mit Verletzungen umgeht in einer Dorfgemeinschaft. Das ist unser Treffpunktthema von heute. Wir haben über Gondo geredet, Schlammlawine vor 13 Jahren. Wir haben über Dürren erst geredet, genau heute vor 50 Jahren der Flugzeugabsturz. Ein grosses Ereignis und eine grosse Katastrophe damals. Und vor ein paar Minuten haben wir über Marmorera geredet. Das ist das Dorf, wo weder ein Unglück noch eine Katastrophe erlebt hat, wo von aussen passiert ist, sondern man hat den Zürcher in den späten 40er Jahren den Boden verkauft, damit man dort einen Stausee hat können machen. Wir werden heute in dieser Sendung auch begleitet von der Heidi Aeschlimann, die seit über 10 Jahren Erfahrung mit Care-Teams hat, Notfallpsychologie, sie selber ist Psychologin. Wir haben immer wieder mit diesen verschiedenen Beispielen miteinander können reden. Frau Aeschlimann, reden wir auch noch über Marmorera. Das gibt es heute nicht mehr. Zerstrittene Gemeinschaft, ein Clan unten, ein Clan oben. Was ist da schiefgelaufen?
Also grundsätzlich muss man mal sagen, das kann man erklären. Es war sehr wohl auch eine Katastrophe gewesen, von mir aus gesehen in Marmorera. Es ist nämlich durch menschliche Gewalt verursacht
durch die Katastrophe. Geld, kann man sagen, und durch Not, ja, die Leute damals gehabt haben.
Und wir wissen in der Psychologie, dass Naturkatastrophen von den Leuten besser verarbeitet werden können, als wenn menschlich verursachende Gewalt im Spiel ist, wie Krieg, Terror oder eben die Geschichte von Marmorera. Und ich möchte mal zurückkommen kurz auf Gondo. In Gondo haben wir ja gesehen, wie sehr sorgfältig und fürsorglich die Gemeinde offenbar umgegangen ist mit der Person, die alles verloren hat, außer das Stückchen Land, das sie aber unbedingt gebraucht haben für die Umparzellierung. Oder sie haben das geachtet. Sie haben das wertgeschätzt und dem das Stück Boden gelassen. Und das ist etwas ganz wichtig für die Identität. Hingegen in Marmorera ist man sehr auflätig umgegangen mit dem Boden, oder? Man hat, eben für Geld hat man das verschüttet. Das hat zur Folge gehabt, Entwurzelung. Und ich glaube, was sehr schön gesagt worden ist, man hat ja dann gemerkt, erst wo das Wasser geflutet worden ist, haben auch die Leute realisiert, was das wirklich bedeutet.
Der Roland Wermeringer hat mir kurz bevor er das Studio wieder verlassen hat, noch erzählt, es hat nochmal einen Moment gegeben. Die Häuser sind nämlich gesprengt worden und man hat über den Friedhof wollen, einfach eine Betondecke legen. Und dort hat die Dorfgemeinschaft gesagt, nein, das gibt es nicht. Und man hat dann die Toten quasi wieder ausgraben und an einem neuen Ort am Hang oben begraben. Ja. Also so etwas wie ein Rest von einer Dorfgemeinschaft, von einem kollektiven Bewusstsein ist dort noch rum gewesen.
Genau. Und das hat man zum Glück noch können auch retten. Also ich denke, das ist für das Dorf etwas sehr, sehr Wichtiges. Etwas, was ich auch noch erwähnen möchte, ist das mit den Schwalben.
Die Geschichte, oder? Ja. Dass die Schwalben an dem Tag, wo gesprengt wurde, das letzte Mal geflogen sind, ja, und nachher nie mehr.
Ich habe ja im Laufe dieser Sendung auch gesagt, damit sich mit grosser Wahrscheinlichkeit kein Trauma entwickelt, ist es sehr wichtig, dass die Leute von diesem außerordentlichen Ereignis eine Geschichte zusammenreimen, zusammenbauen. Und ich denke, das ist wie so ein Beispiel dafür, oder? Das kann so gewesen sein, oder? Vielleicht ist es so ein bisschen anders gewesen. Es spielt keine Rolle. Es geht nicht um Objektivität, sondern der Mann hat das so erlebt und so erzählt. Und für ihn gibt das auch eine gewisse Ruhe. Und das ist sicher auch ein Punkt, warum er nicht unbedingt so hat müssen traumatisiert werden.
Ich bedanke mich ganz herzlich für den Besuch. Heidi Aeschlimann, Notfallpsychologin, da schon unsere Sendung Treffpunkt gewesen, wo wir darüber geredet haben, wie ein Dorf, eine Gemeinschaft, ein Unglück, eine Tragödie oder im Fall von Marmorena eine selber gemachte Tragödie kann verkraften. Heute, wo sich der Jahrestag zum 50. Mal jährt von dem Flugzeugunglück in Dürrenäsch. Über das haben wir in der ersten Stunde geredet. Wir haben es dann auch noch eben von Gondo gehabt, wo Frau Aeschlimann erwähnt hat, wo vor 13 Jahren eine Schlammlawine 10 Häuser weggespült hat und es hat 13 Tote gegeben. Danke herzlich und einen schönen Tag, Frau Aeschlimann.
Let me go. I don't wanna be your hero. I don't wanna be a big man. I just wanna fight with everyone else. Your masquerade. I don't wanna be a part of your parade. Everyone deserves a chance to walk with everyone else while holding down a job to keep my some protection, but I'm a kid like everyone else. So let me go, I don't wanna be your hero, I don't wanna be a big man, I just wanna fight like everyone else.
Schöne Musik, schöner Sound, Vera K. Glanz.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.